Wir haben uns ja dieses Jahr noch nicht gesehen. Von daher wünsche ich allen noch mal ein gutes neues Jahr unter Gottes Schutz und Segen. Danke. Ein Jahr, an dessen Ende wir hoffentlich nicht sagen müssen, was haben wir bloß für ein Jahr hinter uns. Denn momentan, wenn wir uns so umgucken, gibt es ja an allen Ecken und Enden Krisen, auch Kriege, politische Umwälzungen und Herausforderungen. Politiker suchen nach Lösungen, nach Koalitionen. Aber irgendwie scheint doch alles nicht so richtig zu fruchten. Neulich sagte jemand bei uns im Hauskreis, als es um die Gebetsanliegen ging: Ich möchte einfach nur Frieden haben, denn wir gehen auf eine Katastrophe zu. Unser Freund war an dem Abend so richtig verzweifelt, er war so richtig verzagt. Und so wie ihm geht es vielen Menschen. Wenn man sich ein bisschen umhört, ich fahre oft im Bus, da kriegt man so manches mit, da ist Unsicherheit und Ängstlichkeit da, aber auch sehr viel Unzufriedenheit. Und in dieser Situation habe ich in einer Zeitschrift folgende Aussage gelesen: Für die Stürme von heute hat der Herr seine eigene Lösung. Für die Stürme von heute hat der Herr seine eigene Lösung. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Es gibt immer wieder Stürme in unserem Leben, das wissen wir nur zu gut. Und wir hätten es gerne anders. Die meisten von uns würden gerne ein ruhiges und bequemes und sicheres Leben führen. Und wenn es schon mal aufregend wird, dann möchten wir gerne bestimmen, wann es spannend und stürmig wird. Aber das klappt eben nicht immer. Stürme kommen und gehen. Manche verursachen wir selber, manche kommen einfach über uns. Und dann steht da dieser Satz: Für die Stürme von heute hat der Herr seine eigene Lösung. Es lohnt sich, Gott einmal zu fragen, wie diese Lösung ausschaut. Mal auf ihn zu hören, was er für eine Lösung parat hat. Er hat eine, da bin ich mir sicher. Vor etlichen Jahren habe ich mal vom Missionswerk Karlsruhe eine Karte geschenkt bekommen und auf der steht: Gott hat die Lösung, bevor du ein Problem hast. Und die habe ich mir voller Enthusiasmus in meine Bibel geklebt, musste aber im Laufe der Jahre feststellen, dass ich diese Karte doch öfter mit zweifelndem Blick anschaue, anstatt voller Zuversicht. Weil eben Gottes Lösungen nicht immer sich mit meinen decken. Er hat eigene Wege, er hat eigene Gedanken über uns. Er überblickt das große Ganze. Er hat einen Plan für diese Welt und für uns. Wir sind meistens ein bisschen kurzsichtig gestrickt. Und so kann es sein, dass seine Lösungen für unsere Probleme uns nicht unbedingt schmecken, weil wir es anders gemacht hätten. Wollen wir ihm trotzdem glauben und vertrauen und uns auf ihn und seine Gedanken einlassen? Diese Frage ist nicht neu, aber jede Generation, jeder Mensch ist aufgerufen, das immer wieder neu für sich zu beantworten. Einer, der auch vor dieser Frage stand, war König Ahas von Juda. Er regierte so um die Zeit von 740, 720 vor Christus in Israel im Südreich Juda. Und jetzt kommt ein bisschen Geschichtsunterricht, das gehört leider dazu. In dieser Zeit erstarkten die Assyrer unter ihrem Herrscher Tiglath-Pileser III. Wieder. Und sie machten sich auf, im Nahen Osten neue Gebiete für sich zu gewinnen. Einige der damaligen Kleinstaaten versuchten, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Unter anderem Syrien, das nannte man damals auch Aram, und Nordisrael, das hieß auch Ephraim. Sie wollten ein Bündnis gegen die Assyrer bilden und sie wollten das Südreich Juda mit Ahas dafür gewinnen. Aber Ahas lehnte ab. Und das verärgerte die anderen beiden Könige. Ihre Pläne wurden dadurch zunichte gemacht. Und so dachten sie sich, sie könnten sich mit Gewalt holen, was sie freiwillig nicht bekommen. Eine Geisteshaltung, die ja bis heute nicht ausgestorben ist. Es kam zum syrisch-ephraimitischen Krieg. Der König von Damaskus, er hieß Rezin, Und der König von Nordisrael, er hieß Pekach, gegen Ahas, den König von Juda. Rezin und Pekach wollten ihre Truppen in Juda einfallen lassen, den König absetzen, ihren eigenen Mann auf den Thron setzen und dann hätten sie ihr Dreierbündnis gehabt und sie hätten den Assyrern Kontra bieten können. Die Truppen setzten sich in Bewegung, der Feind rückte näher. Als König Ahas davon erfuhr, wurde ihm Angst und Bange und dem ganzen Volk natürlich auch. Denn was konnten sie gegen eine so große Übermacht denn schon tun? Da bekommt aber Ahas von völlig unerwarteter Seite Hilfe. Der Prophet Jesaja kommt zu ihm, gesandt von Gott. Denn Gott hat die Notlage von Ahas gesehen und er möchte ihm helfen. Denn Gott hat eine Lösung für Ahas parat. Ist nur die Frage, ob der auch hören möchte. Ahas ist nicht dieser fromme und gottesfürchtige König, wie wir jetzt vielleicht denken, weil Gott ihm seinen Propheten schickt. Ahas war ganz im Gegenteil einer der Könige, die den Götzen Baal verehrten und heidnische Bräuche auch wieder einführte in Israel. Aber Gott greift trotzdem ein und er bietet Ahas eine ganz besondere Lösung an. Und das macht er, weil Gott nicht möchte, dass seine Pläne gestört werden. Er will nicht, dass ein Fremder auf dem Thron Davids sitzt, denn die Verheißung versagte ja, dass es eine ununterbrochene Abfolge auf dem Thron Davids geben wird. Gott ist und bleibt der Herrscher dieser Weltgeschichte und nur wen er auch wirklich legitimiert, der darf dabei eine Rolle spielen. Der König, den sich Rezin und Pekach ausgesucht hatten, gehörte eindeutig nicht zu diesem Lager. Und deshalb bekommt Jesaja einen Auftrag von Gott. Und wir lesen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 7, die Verse 3 bis 9. Aber der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers, und sprich zu ihm: Hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, und sagen: Wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern, und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht Gott der Herr: Es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remalias nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Jesaja soll also mit seinem Sohn den König treffen, an einem abgelegenen Ort am Ende der Wasserleitung. Nicht im Palast, wo der König von seinen Beratern umgeben gewesen wäre. Es scheint so, als ob Gott alleine mit dem König sprechen möchte durch Jesaja, und Jesajas Sohn ist anscheinend als Zeuge mitgeladen. Gott will die ganze Aufmerksamkeit von Ahas. Er möchte ihm eine Zusage machen. Das Haus Davids wird fortbestehen. Die Feinde werden mit ihren Plänen keinen Erfolg haben. Ahas soll sich nicht fürchten. Er soll still und ruhig sein. Unverzagt, wie es hier im Text heißt. Denn Gott regiert. Er hat alle Fäden in der Hand. Und wenn Ahas das glaubt, wenn er sich auf Gottes Zusage einlässt, dann wird auch er Bestand haben. Gott hatte das Gericht über Juda schon beschlossen. Das können wir bei Jesaja im Kapitel 5 lesen. Er würde es schlagen, aber nicht jetzt. Nicht durch Rezin und Pekach, sondern später durch die Assyrer und noch viel später durch die Babylonier. Sie waren Gottes Werkzeuge zum Gericht. Noch ist es nicht so weit. Gottes Zeitplan sieht anders aus als der der Könige. Jesaja zeichnet im Auftrag von Gott von den Angreifern ein Bild als brennende Rauchscheite, letzte Reste, die keinen Schaden mehr anrichten können. Auch wenn es für Ahas gerade nicht so ausschaut. Er sieht eine bedrohende Übermacht vor sich. Aber Gott ruft ihn zum Glauben an seinen größeren und umfassenderen Plan, an seine Perspektive auf. Rezin und Pekach dürfen über ihre Gebiete herrschen. Das lässt Gott zu, aber auch nicht mehr. Er hat ihnen Grenzen gesetzt, die sie nicht überschreiten können. Denn Gott lässt es nicht zu, er will es nicht. Es wird keine Eroberung Jerusalems geben und auch keinen fremden König auf dem Thron Davids. Handfeste Beweise dafür bekommt Ahas nicht geliefert. Sein Glaube ist gefordert. Er hat nichts in der Hand, was er seinen Beratern oder was er dem Volk vorzeigen könnte. Er hat nur Gottes Wort. Und wie wird er darauf antworten? Mit Glauben oder mit Unglauben? Weiß Ahas, dass er in diesem Moment vor einer einschneidenden und umfassenden Entscheidung steht, nicht nur für seine Zukunft, sondern auch für die Zukunft des ganzen Volkes. Gott ermahnt ihn eindringlich, und dieser Satz ist der Kernsatz des ganzen Textes. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. In dieser einmaligen geschichtlichen Situation geht es nicht darum, ob Ahas glaubt, dass es Gott gibt. Er war der König von Juda, er war in der jüdischen Tradition groß geworden, er wird sicherlich geglaubt haben, dass es Gott gibt. Aber es geht darum, Gott zu glauben, dass er hier und heute, jetzt eingreifen kann und dass er es auch tun wird. Auch wenn alles anders aussieht und nichts darauf hindeutet, dass die Feinde abziehen werden. Ahas sollte in die Zukunft hinein glauben und hoffen, sich entschließen, seiner Angst die Stirn zu bieten, zu glauben, dass Gott wirklich helfen kann. Ihm erging es so ähnlich wie damals Josua vor dem Einzug in das gelobte Land. Gott verwendet sogar ähnliche Worte wie damals, als er zu Josua gesprochen hat. Zu ihm sagte er: Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Zu Deutsch: Hab keine Angst. Fürchte dich doch nicht. Ich bin bei dir. Ich werde dir helfen und ich stehe dir bei. Ich habe deine Zukunft im Blick und ich weiß, was ich tue und ich werde dich beschützen, wenn du mir vertraust und meinem Wort glaubst. Das sind Gottes Worte gegen die Angst, gegen den Augenschein und die aktuelle Realität. Damit gab er Josua und auch Ahas eine Zusage, eine Hoffnung. Er stellte sie aber auch auf die Probe. Vor die Frage, wie ihr Verhältnis zu Gott denn eigentlich ausschaut. Würden sie ihm glauben? Würden sie ihm vertrauen, ohne Beweis, ohne Sicherheiten? Und allein aufgrund dieser Zusage es wagen, in die Zukunft hineinzugehen, in das Unbekannte. Aus dem Boot steigen und auf dem Wasser laufen, so wie es viele Jahrhunderte später Petrus gemacht hat. Er hatte auch nur das Wort Jesu. Ahas hat die Probe nicht bestanden. Er hat Gottes Zusage und Herausforderung nicht angenommen. Er hat versucht, bei den Assyrern Schutz zu finden, und es ging aber alles schief. Sein Niedergang und der Niedergang Judas waren damit besiegelt. Die Angst hatte den Glauben und das Vertrauen besiegt. Und sie führte in einen Unglauben hinein, der das ganze Volk Israel mit ins Verderben zog. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, hatte Gott Ahas sagen lassen. Und das ist ein ernstes Wort. Für Ahas war es lebensbestimmend, aber das konnte er in seiner Situation nicht sehen. Und seine Beziehung zu Gott stand sowieso nicht auf einem guten Fundament. Das führte eben auch in seiner Situation dazu, dass er sich an die Falschen wandte, um eine Lösung für seine Probleme zu finden. Ich habe lang darüber nachgedacht, warum denn Gott seinen Appell an Ahas so drastisch formuliert. Es hört sich fast so ein bisschen wie eine Drohung an. Aber Drohungen liegen nicht im Charakter Gottes. Er würde nie versuchen, uns einzuschüchtern oder uns unter Druck zu setzen, um uns zu irgendetwas zu zwingen. Ganz im Gegenteil ist Gottes Wesen von Liebe und Leidenschaft für uns Menschen geprägt. So unglaublich das auch manchmal zu sein scheint. Und ich denke, deshalb steht hinter dieser Aussage, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Gottes Liebe und Leidenschaft für uns Menschen, sein Ringen um uns. Er möchte einfach, dass wir ihm glauben und dass wir ihm vertrauen. Dass wir es wagen, seinem Wort zu vertrauen, weil er Gutes für uns im Sinn hat. Wir können das manchmal nicht sehen oder wir wollen es auch manchmal nicht sehen. Und daher gebraucht Gott hin und wieder auch ein bisschen ernstere Worte, um uns die Konsequenzen unseres Handelns aufzuzeigen, damit wir verstehen, was er von uns möchte und dass wir uns wirklich auf ihn einlassen. Wenn wir uns die Geschichte Israels so angucken durch all die Jahrhunderte hindurch, dann können wir sehen, dass Gott seinem Volk immer und immer wieder nachgegangen ist. Er hat es nicht im Stich gelassen. Er hat es gerufen und ermahnt. Er hat es gelockt und herausgefordert. Auch König Ahas. Auch ihn hatte er nicht aufgegeben. Er hatte eine Lösung für seine Probleme. Die Begegnung mit Jesaja war für Ahas sowas wie seine letzte Chance. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott ihn so am liebsten gepackt und geschüttelt hätte und gesagt hätte, hör mir doch zu, ich kann dir helfen. Ich rede durch den Propheten zu dir. Glaube mir doch, nimm mich und mein Wort ernst. Dann und nur dann kann ich dir helfen. Aber du musst mir glauben, gegen deine Angst, gegen die Versuchung, sich woanders Hilfe zu holen, musst du mir glauben. Mir alleine. Es ist tragisch, dass Ahas sein Vertrauen eben nicht auf Gott und seine Möglichkeiten gesetzt hat, sondern auf seiner eigenen Entscheidung beruhte. Sein Schicksal war damit besiegelt und er blieb nicht, genauso wie es Gott vorhergesagt hatte. Wir sollten aber Ahas nicht verurteilen, aber er könnte doch wie ein mahnendes Beispiel für uns sein. Wenn wir mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert werden, wenn Probleme in unserem Leben auftauchen, die uns Angst machen, die uns unsicher werden lassen. Meistens ist unser erster Impuls ja, selber irgendwo Hilfe zu finden, Pläne zu machen, andere Menschen zu fragen. Und es ist ja auch nicht immer verkehrt. Gott hat uns einen Verstand gegeben, den wir auch gebrauchen sollen. Das steht außer Frage. Aber als Nachfolger Jesu gibt es für uns auch noch eine andere Dimension der Lösung, eine göttliche Dimension. Denn wir haben einen Gott, der einen Plan für uns und für diese Welt hat, einen guten Plan. Er möchte uns in diesen Plan einbinden. Er will mit uns zusammenarbeiten. Gott weiß, was wir brauchen. Ihn überrascht nichts, was uns so im Leben passiert. Er steht nicht irgendwann ratlos vor einer Schwierigkeit und kratzt sich am Kopf und weiß nicht weiter. Aber Gott setzt sich nicht über unseren Willen hinweg. Und das ist das Besondere an ihm. Er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte, dass wir ihm vertrauen und ihm eine Chance geben. Der Geigenbauer und moderne Mystiker Martin Schleske hat das die liebende Bereitschaft genannt, mit dem Himmel zu kooperieren. So eine Kooperation hat sich Gott von Anfang an gewünscht und deshalb geht er uns eben auch heute noch nach und er spricht uns zu, fürchte dich nicht, glaube nur, dann wirst du erleben, wie ich dich trage, wie ich dich durchtrage, dir helfe, Situationen auszuhalten, manche Probleme einfach wegnehme. Aber bitte entscheide dich für den Glauben an mich und mein Wort, trotz aller Angst und trotz aller Unsicherheit. Oder eben mit den drastischen Worten, die Ahas gehört hat: Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Martin Schleske hat über einen solchen Glauben, den Gott sich von uns wünscht, gesagt: Wie könnte der wahre Glaube je etwas anderes sein als die liebende Bereitschaft zur Unsicherheit? Es ist das Vertrauen, dass man sich seiner selbst nicht sicher sein muss, um gehalten zu werden. Die liebende Bereitschaft zur Unsicherheit. Eine ganz schön steile Ansage. Vor allem steht sie im Gegensatz zu dem, was wir doch so gerne haben, wie unsere Einstellung eigentlich ist. Wir wollen alles im Griff haben, wir wollen alles berechnen, wir wollen alles durchdenken und verstehen. Aber Schleske hat recht. Glaube hat auch immer etwas mit Unsicherheit zu tun, denn Gott ist nun einmal Gott und wir sind es nicht, Gott sei Dank. Aber daher bleibt uns manches verborgen und verstehen wir vieles nicht, aber er tut es. Und im Rückblick auf unser Leben können wir hoffentlich sagen, dass es gut war, dass Gott Dinge anders gemacht hat, als wir wollten, dass er Sachen für uns geregelt hat, dass wir ohne sein Eingreifen nicht der Mensch geworden wären, der wir heute sind. Als ich vor etlichen Jahren in eine Lebenskrise geraten bin und nicht mehr wusste, ob ich noch arbeiten gehen kann und ob ich die Bibelschule jemals beenden werde und wie es überhaupt weitergehen wird, da hat Gott mir zur richtigen Zeit die richtigen Menschen geschickt und er hat Wege geöffnet, die ich nie im Leben gegangen wäre. Und trotz aller Ängste und Zweifel konnte ich irgendwann sagen: Gott weiß, was er tut. Ich vertraue ihm. Es ist nicht alles so geworden, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich kann heute sagen, dass diese Krise das Beste war, was mir in meinem Leben passiert ist. Auch wenn Einschränkungen geblieben sind, aber es ist gut so, wie es ist. Denn ich weiß, dass Gott mich hält, dass er mich trägt, da, wo ich selber nicht laufen kann. Und das wird er auch mit jedem von euch tun. Er ist da. Natürlich können wir nicht wegdiskutieren, dass es Fragen gibt, die wir nicht beantworten können in dieser Welt. Es gibt Situationen, die scheinen sich einfach nicht zu verändern. Aber auch da ist Gott an unserer Seite. Jede Stunde, jede Nacht gehört ihm. Er bleibt in unserer Nähe. Bleiben doch auch wir in seiner Nähe und an ihm dran. Und erlauben wir ihm, dass er seine eigenen Lösungen für die Stürme von heute in unser Leben bringt. Auch wenn unser Leben dadurch vielleicht ein bisschen anders wird, als wir es uns gewünscht hätten. Aber Gott ist auch anders, als wir manchmal zu denken meinen. Er wünscht sich von uns diese liebende Bereitschaft, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihm unser Ja zu schenken. Und niemand hat es mehr verdient als er. Der Schriftsteller Wolfgang Borchert starb nur 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit 26 Jahren. Und er hat nur wenig Werke hinterlassen. Aber die sind von einer Ausstrahlung und einer Aussagekraft, dass sie meiner Meinung nach auch heute noch gut zu lesen sind. Eines seiner Gedichte möchte ich an das Ende der Predigt stellen. Es besteht nur aus wenigen Worten. Aber die sprechen für sich. Und vielleicht können sie für uns ein Anstoß werden zu einer neuen Kooperation mit dem Himmel und zu einer neuen liebenden Bereitschaft zur Unsicherheit. Das Gedicht heißt: Ich sage Ja. Was morgen ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage Ja. So wie die Blume still im Regen abends spricht, weil sie im neuen Licht auch wieder blühen will. Was morgen ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage Ja. Amen.